Podcast Bad Cat Cousin. Hä? Ja, liebe Podcast-Hörer und Freunde, wir sind schon wieder mit einer neuen Folge dabei. Vis-à-vis von mir hockt wieder eine Legende natürlich. Und zwar, es ist eine Alterserscheinung, er schaut mich gerade so ein bisschen schräg an. Vis-à-vis von mir hockt der Crown Kocher. Schön, darf ich bei dir in der Stube sein. Willkommen.
Halli und vor allem Hallo, Kusi.
Ja, habe ich fast erwartet.
Hätte mir so kommen, gell?
Genau. Kannst du vielleicht schnell dir selber vorstellen, etwas sagen über dich?
Oh, gerade so schweres Zeug am Anfang. Also, ich bin der Graun von der Killer, Gitarrist. Ich bin eine alte Rock-Schweinebacke, die sich erfolgreich dagegen gewehrt hat, je eins erwachsen zu werden. Und mittlerweile bin ich pensioniert, habe den ganzen Tag Zeit, den Leuten auf den Wecker zu gehen. Am meisten mache ich das jetzt noch im Facebook und Instagram. Und ja, dank der Corona-Krise, die wir leider immer noch haben, ist halt die Musik ein bisschen zu kurz gekommen. Darum mache ich jetzt einfach ein bisschen Videos machen mit interessanten Leuten und vor allem viel Game am Computer. Und sonst geniesse ich mein Rentner-Dasein. Das ist geil, wenn du einen Monat kannst warten kannst, bis wieder ein bisschen Geld kommt, ohne dass du einen Finger musst krumm
machen. Ja, das ist ja so. Ich kenne viele pensionierte Musiker, die sagen, jetzt spielt die Gage nicht mehr so eine Rolle wie vorher. Jetzt kann ich machen, was ich will.
Gut, ich habe eigentlich noch nie eine Rolle gespielt bei mir. Für das Geld, das wir sie spielen, war ich froh gewesen, ob ich den Tank können auffüllen konnte im Auto.
Das ist das Los vom Musiker, oder?
Du, ja, mein, ja, c'est la vie. Oder? Und dann schaffst du es, reich und berühmt zu werden. Oder eben nicht, so wie ich. Und dann musst du auch mit dem leben, was du hast.
Oder Kollegen haben mir jetzt auch gerade erzählt, sie haben auch wieder eine EP aufgenommen, geile Scheibe. Und dann mache ich so, ja und, wie viel hast du schon verkauft? Und dann sagt er ja, Sofa, der Fernseher.
Ja, Grossmutter, dass wir die Aufnahme nicht
haben. Genau. Für die, die den Crown Kocher nicht kennen, zu deinem richtigen Namen Edgar Eugen Kocher. Du bist in Solothurn geboren und er in Saubigen aufgewachsen, kann man das sagen?
Ja, eigentlich Langendorf. Mehr in Langendorf. Bin ich 6 Jahre in die Schule und nachher habe ich dort gezögelt auf Saubigen und habe ich dort eigentlich einen Teil von meiner Pubertät, kann man sagen, erlebt.
Langendorf kennt man vom Ladendorf Langendorf, ja, genau, oder dort, wie ein, ja, Schloss drunter, dort oben. Du bist Musiker mit Leib und Seele, Hardrocker. Die kennt man von dort, aber du bist mittlerweile auch Buchautor. Das heisst, du hast einen Teil von deiner Geschichte in ein Buch reingetan. Ein, zwei dazu in den Shownotes natürlich. Wir kommen sicher noch auf das Thema zurück. Aber ich würde gerne anfangen, wo Klein Edgar auf die Welt kam in Solothurn.
Ja, das war ein denkwürdiger Moment, der 1. Juli 1952, weil ich bin eine totale Panne war. Ich bin eigentlich absolut nicht auf dem Plan gestanden. Aber als Nachzügler von meiner Schwester, die 12 Jahre älter ist, bin ich einfach auf die Welt gekommen, zwangsläufig. Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Und habe nachher einfach mein Leben gelebt. Und hätte irgendwann mal etwas Vernünftiges lernen sollen, aber das war eben auch so eine kleine Sache gewesen. Also wer es interessiert, kann das minutiös in meinem Buch nachlesen. Es ist so, ich einen Beruf lernen, den mir eigentlich überhaupt nicht zugesagt hat. Ich wollte eigentlich auch Automech lernen, aber mein Vater hat gesagt, das ist nichts, da musst du immer unter die dreckigen Auto liegen. Geh du kochen lernen. Ja, im Moment Koch, da musst du Samstag, Sonntag arbeiten, zu Abend bis um 11 Uhr, oder? Weil die noch das Wienerli essen. Und ich sagte, vergiss es, ich will etwas anderes lernen. Aber ich hatte keine Wahl gehabt. Mein Vater hat mich einfach in eine Kochlehre gesteckt und dann noch ins Wäldchen, wo ich eh kein Wort verstanden habe. Okay, ich habe einfach dort durchmüssen, oder? Aber ja, gewusst, ich werde nie auf diesem Beruf arbeiten, oder? Und das hat nachher auch fatal geendet. Ich habe ein halbes Jahr vor der Lehrabschlussprüfung habe einfach den Beton angeschossen, weil sie mir dieser Weg, ich muss es so sagen, wie man es dann gesagt hat, ein Stiftvögel. Das heisst, sie haben die einfach so zu so gemacht und gezeigt, dass du einfach die unterste Scharste bist in dieser Küche. Und irgendwann habe ich den Schurz hergeschossen und gesagt, macht doch euch einen Scheiss allein. Begangen. Dann hat mich der Vater rausgeschossen.
Ja, mit sie, also die, Zeit, oder die Sprüche von dieser Zeit hat man ja immer, das habe ich sogar noch gehört, oder Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das ist einfach unterzuordnen.
Das kann ich eigentlich nur bestätigen. Aber ich kann nicht verstehen, auch jetzt noch 50 Jahre später, kann ich nicht verstehen, warum als man seine Macht täglich muss unter Beweis stellen, indem man einfach einen Erstlehrjahrstift regelrecht zu so macht und sogar noch misshandelt, so wie bei mir. Oder? Also, der Kochchef hat mir eine Fleischgabel angestossen, weil ich die falsche Würste gebracht habe.
Ja.
Und weißt, wenn mich jemand angreift und es weh tut, dann kann ich mich nicht mehr. Und ich habe einfach das nächste Messer genommen, bin auf den Sieg los. Und wenn nicht der zweite Lehrjahrstift gekommen wäre und mich zurückgehalten hätte, wären wir auch jetzt mehr zu wenig nicht da, weil ich weiß nicht, was passiert wäre. Oder?
Jo. Dann hättest du deinen Sträflingsanzug vielleicht schon früher
gefasst. Ich habe die Hände angelegt, ja gut.
Es ist so, eine kleine Seitennote, wer geht schauen, der Crown-Kocher, sein Bühnenoutfit ist ein Sträflingsanzug. Wir haben jemanden, der mitdiskutiert, das ist Joya.
Ja, der quietscht etwa drin, weil er auch etwas sagen will. Joya ist übrigens mein Malteserhund, der mir jetzt gerade mit einem schrägen Kopf anschaut, weil er seinen Namen angesagt hat. Ist übrigens auch im Facebook abgebildet. Ja, du willst wissen, wie ich zu diesem Schröflingsanzug komme?
Ja, klar.
Ja. Ich bin jetzt froh, dass du nicht fragst, warum sie mir Grauen sagen, weil das wäre eine lange Geschichte. Steht aber übrigens in meinem Buch. Ja. Es ist so, 1973 bin ich mit dem Duco, übrigens, Duco Eschbach, auf Zürichs Hallenstadion gegen Cheffrotal schauen. Und das ist für die Zeit eine absolute, mega geile, hure Showband gewesen. Natürlich noch nicht der ganz Klimbim mit Bühnenaufbauten und so, aber qualitativ. Also, du hast gemeint, dass es nicht LP läuft. Ja, zwischendurch denke ich, hey, spielen die überhaupt? Das ist sicher Playback, oder? Mhm. Und sie hatten dort einen Bassist gehabt, der hat alles schwarz-weiß gestreift gehabt. Jeffrey Hammond ist das gewesen. Also, ein Frack hat er an gehabt mit einer roten Elke im Knopfloch. Und der Bass und der Verstecher, sogar das Kabel, ist schwarz-weiß gestreift gewesen. Und ich habe dem Typ so zugeschaut und gedacht, wow, der hat einfach eine völlige Macke. Also, so auf die Bühne geht. Weißt du, das war sein Image gewesen. Und das hat mich schwer beeindruckt. Weil jeder andere ist gekommen mit irgendwie Leder oder Jeans oder irgendein Gilet oder so. Alle waren so ein bisschen uniform gewesen in dieser Zeit. Und der ist gekommen mit einem schwarz-weiß geschreiften Anzug. Nachher hat er 1975 Cheffrotal verloren und ich habe erfahren, dass er seine Bühnenkleidung verbrannt hat. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt oder nicht wahr, und bin einen Maleranzug mit Hosen und Jacke gekauft. Ich habe Abdeckbank vom Auto drauf, mit Autolack habe ich schwarze Streifen drauf gesprayt. Und der war bretthart, oder? Aber nach 3-4 Konzerten war der so durchgeschwitzt, dass er nachher war wie Samet. Und alle haben gesagt, nein, der spinnt, schau mal den an. So gehst du doch nicht auf eine Bühne, oder? Viele haben gemeint, ja, das ist doch Zirkus und so. Und heute, 40 Jahre später, muss ich sagen, das ist die beste Idee, die ich hatte, weil ich bekomme heute noch E-Mails von Leuten, von Deutschland, die uns auf der Tournee mit dem Motorrad gesehen haben und gesagt, ah, das sind die mit dem Ströflingsanzug. An die Band haben sie sich nicht mehr erinnert, aha, an Namen auch nicht, aber an Ströflingsanzug, der ist nicht geblieben. Weil es gibt selten so Spinner, die mit so einem Outfit auf die Bühne gehen. That's it.
Ich bin absolut Freund von dem, weil es gibt eine Identität. Oder wir mit dem Unicase, wir treten euch in diesen blauen Work-Kombis auf. Und der Name der Band, das wissen die Leute nicht, aber die Jungs mit den Kombis, das ist relativ eine klare Geschichte.
Ja, es ist Corporate Identity.
Genau, richtig. Etwas, was sich halt mit dem Erlebnis verbindet, das Bild. Ja. Nicht einfach
es ist wie ein Logo. Schau mal, SCDC, die haben 40 Jahre lang das gleiche Logo. Du musst nicht mal lesen, was es ist, du musst einfach das Logo anschauen und dann weisst du genau, aha,
genau,
that's it.
Das ist dem sagen wir ein Brand, oder?
Ganz
das
genau,
ist eine Marke. Ja, kleine Edgar war in der Frühpubertät in Langendorf und hat irgendwann die Berührung gehabt mit der Musik.
Ja,
hat das angefangen?
Ja, relativ spät. Also, Ende 60er Jahre bin ich das erste Mal an ein Pop-Konzert, nein, dann haben sie noch Beat-Konzert,
ja,
haben sie dann geheissen. Und nachher hat, ich war Stones-Fan dann, zuerst via Beatles bin ich zu den Stones gekommen, nachher hat dort eine Band gespielt namens The Babblers. Und sie mit dir schauen, die Duco und ich, und haben mir sagen, wow, geil, einfach nur noch geil. Die hat dort einen Stones-Song nach dem anderen gespielt und der Sänger von denen, der Tony Glore, der hat den Jagger einfach so geil drauf gehabt. Ich war regelrecht fasziniert von dieser Band und schon am Heimgehen habe ich gewusst, ich werde eines Tages auch Sänger Musik machen. Ich habe zwar nicht gewusst, dass es noch 6 oder 7 Jahre dauert, weil irgendwie habe ich den Zugang nicht gefunden in diese Szene hinein. Das hat sich allerdings geändert, als ich eben den Duco Eschbach lernen konnte. Das war der Drummer von der Kaktus. Der hat dann gerade Ende 60er Jahre Kaktus neu gegründet. Und dann hat ein gewisser Tommy Kiefer hat dort mitgespielt. Der ist nachher zu den Krokus gegangen worden. Mhm. Durch sie. Ja, anyway. Und ich habe nachher dank dem Duco den Zugang in diese Band gefunden, weil er gesagt hat, du bist jetzt unser Audi. Und dann muss ich mich umfragen, was ist ein Audi, was macht der? Aha, das ist der, der die Anlage umschleppt. Naja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, genau. Hast du vorhin gesagt. Nachher habe ich am Duco sein Ström und am Tommy Kiefer sein AC30 und nachher ein Soundcity-Dorm umgeschleppt und haben da auch noch die Gitarre neu beseitigt und ein bisschen gepflegt. Und aus Gegenleistung hat mir der Tommy Kiefer ein bisschen von seiner Gitarrenkunst beigebracht. Und ich kann dir sagen, ich spiele heute noch seine Live.
Aha.
Da sind wir einfach geblieben. Und sie sind geil, weil es ist bluesiger Rock und das ist eh das, was mir gefällt. Und nachher sind 1974 sind Kaktus auseinandergefallen. Dann hat der Duco probiert mit anderen Leuten, aber das hat auch nicht so geklappt. Und irgendwann ist der Tag gekommen, wo ich im Probelokal war und habe geübt. Dann kommt der Duco rein und dann ist mir einfach der Laden runtergefallen. Ich sagte, was, du bist das? Jetzt habe ich gedacht, Gott, der ist der Tommy Kiefer da unten. Und ich sagte, ja, ich habe dem seine Licks nachgespielt. Ja, und ich sagte, du bist ab sofort mein Gitarrist. Dann hat es Kaktus neu gegeben und das ist auch schon History jetzt, gell? Wir haben nachher eine Plattenfirma gefunden, Singles aufgenommen. Also Singles, heute sage ich denen Jugendsünde.
Zeitdokument.
Ja, zeitgenössische Jugendsünde. Nein, zum Beispiel so Songs wie Bünzli Schweizerhaus oder der Milchmann. Das ist 7/4 Takt. Oder? Wenn du das gespielt hast live, die Leute wollen tanzen dazu. Aha. Probier mal zu einem 7/4 zu tanzen. Kannst du gerade vergessen. Und ja, irgendwann ist der Moment gekommen, wo der Brö und ich zusammen am Klavier einen Song haben gemacht, Und dann der Durchbruch gebracht bei den Kaktus. Das ist der Bombenhit. Der hat Bomben, Multispitzen, super, irre, Wahnsinnshit geheissen. Und schon wegen dem Titel ist der ziemlich polarisiert und ist auch jene Mal im Radio gespielt worden. Und wir wären Sefali vor der Hitparade gewesen, wenn nicht der Elvis ausgecheckt hat. Der Elvis ist gestorben und hat natürlich sämtliche Spitzenplätze von der Hitparade besetzt. Oder? Mhm. Und wir sind jungen rausgefallen, aus dem Cage rausgefallen.
Ja, und dann hat es noch etwas gebraucht, in die Hitparade zu kommen, oder? Heute bist du mit 200 Scheiben schon in den Top 10.
Ja, dann müssen wir 20'000 verkaufen. Aber weißt du, wenn dreimal pro Tag im Radio gespielt wirst, das gibt nicht nur das Visa-Gebühren, Tantieme, sondern es gibt eben auch Popularität. Und wir haben dann sehr viele Gigs gehabt und konnten spielen, wenn es gagemässig nicht so hoch war. Aber schließlich habe ich auch Musik gemacht wegen der Musik und nicht wegen dem Geld. Wenn es wegen Geld gewesen wäre, hätte ich Tanzmusik gemacht oder das Pop-Zeug da, oder? Aber nein, wir haben ja rockige Songs gemacht. Bis im September 1979. Und das ist für mich einfach die Idee gewesen. die Idee da dann. Nein, ich bin mit dem Brö, also unserem Sänger, auf Bern in die Festhalle. ACDC schauen. Und im Vorprogramm war eine Band gewesen, namens, ich kann nicht mal sagen, Judas Priest. Mhm. Und ich dachte, Judas Priest, was ist das? Das ist etwas Religiöses und so. Dann kommt der Halford auf die Bühne, der Glenn Tipton, der Kiki Downing und hat dort ein Brett rausgelassen. Uns beiden ist der Kiefer einfach da runtergegangen. Und nach 3/4 Stunde Judas Priest sind wir einfach nicht gesehen. Die haben uns richtig verprügelt mit ihrem Sound. Und dann habe ich gedacht, ja, du, jetzt kommen wir noch ACDC, wie kommt das raus? Habt ihr überhaupt noch Brot? Und dann ist eben etwas Phänomenales passiert. Oder? Die haben noch einen draufgelegt. Die haben einfach noch einmal noch mehr das Gas aufs Pedal abgedrückt. Und hey, wo wir dort rausgekommen sind, aus dieser Festhalle, ich bin in einen geklepften Affen rausgelaufen. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Eine sättige Dröhnung. Weißt du, nicht laut, ja, aber einfach eine Power, Intensität. Oder? Die haben dich richtig durchgeknüttelt.
Das ist eben der Jumbo-Jet, oder? Wo so starten über die Bühne aus.
Nein, es ist eine Energie wird dort freigesetzt. Das ist unglaublich. Joey, ich kann nicht kratzen. Und dann sind wir heim. Am anderen Tag haben wir Probe gehabt und haben wieder das Bünzli-Schweizer ausgespielt und den Milchmann gespielt. Dann hat es mir gedacht, hallo, was mache ich da? What the fuck is going on? Was mache ich mit auf Scheiße? Ich will Rockmusik machen. Und zwar so, wie ich es am Samstag in der Festhalle gesehen habe. Und dann habe ich gesagt, ja, nein, kannst nicht. Und dann bin ich zum Brö und gesagt, Brö, ich suche einen Sänger für meine neue Band. Machst du mit? Gib mir einen Moment Zeit, nach einer Minute ist er gekommen, also bei der Beat. Dann haben wir einen Gitarrist gesucht, einen Bassist und der grosse Tampano von Solothurn hat uns dann zwei Jungs empfohlen. Der Beat Hoffmau und der Manny Maurer. Und ich habe per Zufall im Probelokal nebendran einen Drummer gefunden. Und bevor ich ihn gehört habe, habe ich gesehen, dass der unter seinem Snare und unter dem Hi-Hat hatte Sackmaulen.
Aha.
Und beim Duco sind ja auch Zigarettenstümpel rumgelegt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und nachher habe ich gefragt, wenn probiert der? Ja, der probiert fast alle Tage. Wow, geil. Das ist das, was ich auch hören wollte. Tatsächlich, eine halbe Stunde später kommt der, hockt aus seinem Ström und lässt dort einfach eine Salve hängen. Ich habe gerade dem Bruder gesagt, hey, wir haben unseren Drummer gefunden. Das war der Ali Alemann. Und alles andere ist History. Wir haben ja von Demos aufgenommen. Und gut, was ich jetzt muss sagen, das war eine Zeit in meiner Musik, ich sage jetzt nicht Karriere, Karriere kannst du dem nicht sagen, die ich hatte. Einfach in meiner Musikzeit war das einfach die geilste Periode gewesen, weil wir waren wirklich eine verschworene Gemeinschaft gewesen, die Killer 1981. Mhm. Wir haben probiert, wir haben am Dienstag probiert, am Donnerstag probiert, am Samstag probiert und Gnade Gott gekommen, wenn mal einer nicht gekommen ist. Der ist gerade schräg angeschaut, oh, was ist wieder los gewesen? Die Freundin strenger gehabt, oder was? Ja. Hey, kommt nicht in Frage, wir haben wirklich das strikte eingehalten, die dreimal proben. Und zwar nicht einfach nur schnell blablabla, sondern arbeiten. Songs machen, Songs aufnehmen, Songs wieder löschen, Songs wieder vorne anfangen, Songs wieder neu einsingen, einen neuen Refrain machen und an uns arbeiten. Und das ist das, was ich einfach heutzutage vermisse. Heute ist alles so schnelllebig. Man kommt, steckt ein, spielt und geht wieder. Und ich glaube, wie soll ich jetzt das erklären, dass es nicht zu hoch gestochen tönt?
So wie du das spürst?
Der Erfolg, den wir hatten, nachher, der ist nicht von uns gekommen. Der ist gekommen, weil wir eben an uns gearbeitet haben, als Band. Weil wir Herzblut gegeben haben für das, was wir gemacht haben. Und das haben nachher auch Leute gemerkt. Szenenleute, Plattenfirmen, Produzenten. Und wenn ich das Demo anhöre, das wir denen haben geschickt, 1981, komme ich Lachkrämpfe über und sage, hey, haben die auch Ohren gehabt denn? Das war ja furchtbar gewesen, wie das tönt hat. Weißt du, vom Sound her. Aber sie haben das Potenzial erkannt von dieser Band. Und wir haben nachher einen 3-Jahres-Vertrag bekommen mit Bellafon Deutschland, wo uns 3 Album garantiert hat. Aha. Und ja, also das ist schon mal...
Ja, das ist das Highlight, oder?
Ja, das ist natürlich schon mal eine Hausnummer gewesen. Das andere haben wir kämpfen, dass sie überhaupt ein Single aufnehmen. Und nachher haben wir Lady Killer produziert. Und da haben wir auch bis in die Nacht gearbeitet und der Produzent hat uns recht dran genommen. Und das Verrückte ist, die Ladykiller und Thriller-LP von uns, die ist live eingespielt worden. Da hat die ganze Band, mit Ausnahme vom Sänger natürlich, aber sonst hat die ganze Band live gespielt. Und wenn das willst du machen, Entschuldigung, dann musst du einen drauf haben. Weil du kannst nicht irgendwie mal, ich komme aufs 2 oder aufs Sängerhalbe, da musst du aufs 1 da sein. Und mir denkt, wenn das heute los ist, merkst du einfach, dass das als dort eine Band spielt, die hure tough ist. Du merkst einfach, die Leute haben gearbeitet, die haben probiert, die haben geübt, die Arschlöcher. Und
man kommt ja heute wieder ein bisschen auf das zurück, oder die grossen Bands von wieder live einspielen, so wie man das aus im Blues oder im Country oder im Motown Label hat man ja alles immer live eingespielt mit diesen Studiomusikern, die nichts anderes gemacht haben. Und heute kommt man eher wieder auf das zurück. Es hat einfach viel mehr Seele, oder?
Ja. Und es ist nicht so ein System Schwarzwald dort, oder? Wo ein Lager über das andere tust. Es wirkt nachher einfach irgendwie steril, oder?
Genau.
Ja. Und nachher mit der Veröffentlichung von der zweiten LP, von der Thriller, ist nachher der Big Bang gekommen bei uns. Aus mal Leute mit dem Manager an und sagt, Grauen hockst. Nein, warum muss ich abhocken? Sagt er, ja. Und gesagt, gut, die hocken, schiess los. Die geht auf Tournee mit Motorhead.
Oh, sehr geil.
Und dann ist gerade mal eine Pause gekommen bei mir. Und gesagt, willst du mich verarschen oder was? Ich habe gerade den Telex bekommen. Telex, das ist heutige E-Mail im Fall, gell?
Genau.
Du kennst es noch. Klickety, klackety. Die geht auf Deutschland-Tournee mit Motorhead. Es fährt zu München an, geht ab bis auf Bremen und dann gehen wir zurück auf Zürich. Und ja, was soll ich sagen? Lies mein Buch, Hard Rock. Dort steht alles drin, was wir in diesen 2 Wochen erlebt haben. Und wenn mich fragst, welches ist dein Highlight von der Musik, dann gibt es nur eine Antwort. Oder? Lemmy und Company. Oder? Ich kann dir eins sagen, ich habe das Privileg gehabt, 3 Tage im Motorradbus mitzureisen. Oder? Also schon das allein oben das Buch.
Ja, das glaube ich.
Wenn nicht ein grosses Kapitel. Oder? Nein, das sind jetzt einfach Typen gesehen. Das war eine unglaubliche Sache. Der Lemmy, der ist nie ins Nest. Ich habe immer gefragt, du, schlafst du auch mal? Schlafen kann ich, wenn ich da bin. Wir leben. Und ja, weißt du, von nichts kommt nichts. Ich war halb schon um 11 Uhr mir gesehen. Und dann ist er wieder gekommen mit seinem weißen Bülferli, mit einem White Line Fieber. Und dann hat es gemacht, bam, wow, yeah, puff, dann ist die Party losgegangen. Dann bist du wieder 3 Stunden lang getroffen gewesen, oder? Und wenn ich gemerkt habe, dass ich da wieder am Einnecken bin, ist er wieder gekommen mit seinem kleinen Löffel um den Hals und hat mir wieder eine Ladung hinterher gelassen. Und dann habe ich gemerkt, aha, darum schlafen die. Essen die es eigentlich auch nie, nur Whisky, Cola oder Smirnoff saufen, Musik machen und Speed hinterher lassen. Ja.
Sie haben das halt auch gelebt, ja. Auch erkennen so, wie Lemmy Selig. Ich möchte nochmal zurückkommen auf Solothurn. Du bist jetzt nicht der Erste, der mir erzählt, dass, sagen wir so, von 77 an bis 80, 82 ist in Solothurn einfach das Tor zur Hölle offen war und der Rock hat hier irgendwie eine Station gemacht. Es war so viel dann rum an Potenzial. Alle auf einem Haufen, alle irgendwie miteinander verstrickt. Und eine Band hat es halt geschafft, wirklich weltweit durchzustarten, aber es hat diverse Bands gehabt, wo einfach halt national einen Riesennamen gemacht haben. Du hast vorhin Babblers angesprochen, fast gleich alt wie die Stones selber. Ihr seid im deutschsprachigen Raum, kann man so sagen, seid ihr Vollgas unterwegs gewesen, oder? Was ist dort gewesen? Kannst du das beschreiben?
Ja, es ist relativ einfach. Solothurn hat eine riesige Musikerszene gehabt. Wir hatten ein Szenenlokal, das ist der Kutz. Dort waren praktisch die Hälfte der Leute drin, sie Musiker gewesen. Und dann bist du dort rein, eins gehen, ein Bier saufen, ein Joint rauchen und hast einfach einen angequatscht, gehen wir ein bisschen jammen. Und dann haben wir gefragt, gehen wir zu mir oder zu dir?
Aha.
Wie vielleicht die Frauen, wenn sie angequatscht haben, in den 70er Jahren. Oder? Und nachher bist du jammen, vielleicht eine Stunde lang, und hast dich wieder getrennt. Und dann gemerkt hast, der Typ wäre eigentlich noch gut. Hast du das intensiviert? Und so sind Gruppen entstanden. Solothurn hat ja hunderte von Bands gehabt, dazu mal. Viele Unbekannte, viele haben sich zweimal getroffen und nachher nie mehr. Und wenn sich die Richtigen haben getroffen, hat das eben etwas daraus gegeben. Und wenn du mich fragst, warum Solothurn? Solothurn ist eine wunderschöne Stadt. Schönste Barockstadt von der Schweiz, keine Diskussion. Aber es ist auch die langweiligste Stadt. Also das Einzige, was ich machen konnte, ist in Kurzhacken und Horlen wachsen. Ja,
schauen, wie das Wasser da abfließt.
Zum Beispiel, ja. Und wir haben halt etwas gemacht, in dem, was wir Musik gemacht haben. Und so ist einfach die Szene nachher entstanden. Und das ist auch das, was mir heute ein bisschen fehlt. Wenn ich kurz gehst, siehst du noch ein paar abgehalfterte Junkies oder Arbeitslose. Aber Musiker habe ich keine mehr gesehen. Gut, ich muss auch sagen, ich war schon lange nicht mehr gesehen. Da ist mir irgendwie ein bisschen verleidet, da hineinzugehen, weil es nicht mehr ist wie früher. Ne?
Ja, die Malder trifft man sich ja auch nicht mehr am Freitagabend oder am Samstagmorgen um 2 Uhr im Kutz.
Nein,
man
trifft
man sich eher am Samstag.
Im Altersheim, so.
Oder? Kaffeebar oder so.
Geriatrieabteilung, im Notfall im Spital, weißt
du? Nein, Spass beiseite. Wenn ich ein bisschen deine Biografie lesen oder auch deine Musikvideos schauen oder Fotos vom Konzert, dann muss ich davon ausgehen, dass eigentlich die Frauen immer eine grosse Rolle gespielt haben in deinem Leben. A, ist das so und B, ist es heute auch noch so?
Ja, natürlich. Frauen haben immer einen zentralen Punkt eingenommen in meinem Leben. Und ich möchte jetzt die einmalige Gelegenheit auch benutzen, mich einmal zu outen in einer gewissen Beziehung. Und vorher, als ich vielleicht der eine oder andere Rockfan damit schocken, aber ich bin heterosexuell und schlafe mit Frauen.
Ich finde es cool, dass du dazu stehst.
Nein, ich bin froh, dass jetzt einmal das ist. Hey, Scherz beiseite. Ich bin mit den Frauen zugetan gewesen. Wobei es eigentlich nur zwei Frauen gibt in meinem Leben, die mir wirklich etwas bedeutet haben. Und das ist, sind auch beide in meiner Biografie erwähnt, das erste Mal. Zuerst mal ist meine erste grosse Liebe, das war Sanita, also Nitzke hat mir gesagt. Ich habe mich dann ja unsterblich in die verliebt und es ist nicht nur meine erste grosse Liebe, es war auch meine erste grosse Enttäuschung, aber das gehört halt zum Leben, dass also einfach gute und schlechte Erfahrungen macht. Und ja, dann hat ihre Mutter etwas gegen unsere Beziehung gehabt und das ist nachher im Bruch gegangen. Und nachher habe ich mein Goldfreenali lehren können. Und sie war dann 16 und heute ist sie 65. Und wir sind faktisch eigentlich immer noch zusammen. Aha. Wir sind zwar seit 25 Jahren geschieden, aber es geht ihr gesundheitlich nicht sehr gut und darum schaue ich noch ein bisschen zu ihr. Aber eine Beziehung mit einer Frau, dauernd zusammenleben und so, das könnte ich, das bringe ich auch nicht mehr auf die Reihe heutzutage. Aber ja, Frauen haben, wie gesagt, immer einen grossen Stellenberg bei mir.
Ja, der sieht es jetzt nicht, aber er ist am Grinsen bis über alle vier Backen. Aber wenn ich auf das Buch zurückkomme und man dort liest, die Nitzke, die hat er extrem der Ärmel reingezogen. So habe ich es wahrgenommen, als ich es gelesen habe im Buch. Hast du sie wieder einmal gesehen?
Ja, als ich das Buch habe geschrieben habe, ist mir aufgefallen, dass ich kein Foto habe von ihr. Und ich habe sie dann kontaktiert über Facebook. Und bin ich zu ihr und bin die Foto abholen. Und ja, mir hat gemerkt, dass wir eigentlich noch nach 50 Jahren eine Droht zu lang hätten. Aber wie es so ist, sie hat eine Beziehung, ich habe eine Beziehung, aber das war gleich eine tolle Erfahrung, zu merken, dass das noch nach 50 Jahren immer noch eine tolle Frau ist.
Schön. Spannend, das ist Chemie, oder?
Ja, das ist schon.
Wenn wir die Zeit anschauen, sind wir schon wieder vorgeschritten, aber was mich natürlich interessiert, ist State of the Art. Heute, was ist mit Killer los während der Corona-Zeit? Wie geht es weiter? Was steht noch an?
Ja, das wüsste ich eigentlich selber auch gern. die Rockszene generell war schon vor der Corona-Krise im Prinzip völlig am Arsch gewesen. Es ist keine Rockmusik mehr gelaufen im Radio und wenn du keine Airplay hast, dann reichst du eigentlich Fans nur noch via Gigs und es ist auch verdammt schwer, heute noch vernünftige Gigs zu bekommen, wenn du nicht gerade in der Hitparade bist. Mhm. Und jetzt fängt das Dilemma an. Ohne Airplay kommst du nicht in die Hitparade und ohne Hitparade kommst du nicht an gute Gigs. Also ich habe jedes Mal probiert, an die grossen Festivals anzukommen. Aber die haben nicht einmal eine Antwort gegeben. Wahrscheinlich, weil sie deren auch zugemüllt worden sind mit Anmeldungen von Bands. Und sie nehmen natürlich lieber eine Trendband, die viele Leute bringt, als irgendeine Google von hinten voll Dingen, oder, wo die Leute vorlaufen. Und natürlich haben wir probiert, Wacken und alle da die grossen Festivals, aber die Chance ist verschwindend klein für eine Band wie wir sind. Und mit dem Corona, also irgendwie, denkt es mir, ist das der Todesstoss gewesen für viele Bands. es hat sich in der Zwischenzeit ein paar Bands haben sich aufgelöst. Und bei uns ist es einfach so, wir haben einfach gewisse Achillesfersen gehabt. Zwei von uns arbeiten Nachtschicht. Und wenn der am Freitag zu oben ist, eine Probe, hat der eine müssen arbeiten, am Samstag hat dieser müssen arbeiten. Und wenn am Sonntag ist, eine Probe ist, der Sänger kommt und sagt, sorry, Sonntag ist Familientag, dann komme ich nicht. Okay, gut, dann probierst du das nächste Wochenende wieder und dann ist es umgekehrt. Dann kann der eine nicht, weil dieser muss arbeiten. Und, weißt, es ist einfach ein verdammtes Gabarett gewesen. Wir haben es an Ort und Stelle dreht. Mhm. Und Stillstand in einer Band bedeutet einfach Rückschritt. Und wenn nichts geht mit einer Band, dann geht nichts. Und im Prinzip ist State of the Art.
Aha.
Heute so, dass einfach nichts geht. Ich habe seit dem Ende Februar 2020, seit dem letzten Konzert, habe ich eigentlich keinen mehr gesehen von meiner Band. Und das ist jetzt 15, 16 Monate. Weil einfach, ja, wir haben keine Perspektive, wir haben keinen neuen Plattenvertrag, wir haben keine Gigs in Aussicht, weil ich mal wirklich nicht von 50 Leuten in einer Bar spielen.
Mhm. Also einfach nicht mit diesem Projekt oder allgemein?
Nein, nicht mit Killer. Mhm. Sorry, mit Killer hatte ich immer ein bisschen grössere Ansprüche gehabt und wir haben uns auch die Freiheit genommen, Gigs abzulehnen, so in einer Bar, weil ein Killer ist nicht eine Band, die irgendwie in einer Bar in einen Säckchen kann stellen kann und nachher sollen wir dort abdrücken. Wir müssen eine Bühne haben, wo wir uns ausleben können mit viel PA, viel Licht, Backline hängen noch. Das heisst aber nicht, dass ich jetzt eben nichts mehr mache. Mhm. Es ist sogar schon etwas ganz sicherlich im Tun, aber ich kann da noch nichts Konkretes dazu sagen. Und das wäre eine Band, die ich machen möchte, die einfach wirklich nur zum Plausch ist. Und das ist mir auch egal, wenn wir jetzt in eine Bar gehen und dort im Eckali spielen. Das ist just for fun, oder? Aber genau. Dann haben wir auch keine Plattenprojekte und auch keine moralischen Verpflichtungen gegenüber einem Produzenten, der enorme Summen aufwirft für ein Album, wo dann nachher vielleicht ein paar hundert Mal verkauft wird und ein paar tausend Mal gratis abgeladen wird auf den Russenportal.
Killer ist natürlich eine Produktion. Das ist nur Killer, wenn das entsprechend auch ein Auftritt ist. Also, sonst ist es einfach nicht mehr das Gleiche, oder?
Ja. Und ja, weisst, mir denke, die Band hat langsam wirklich das Ablaufdatum erreicht. Ich bin ja noch der Letzte, der dort dabei ist, von der Original-Killer. Und jetzt, ich müsste jetzt wahrscheinlich wieder neue Musiker suchen. Und irgendwie bin ich langsam zu alt für diesen Scheiß. Mhm. Nicht für die Musik. Ich höre immer noch Rockmusik, aber das Ganze drumherum, das Rumgehupe, bis du nur schon einen Probetermin zusammenbringst. Und dann bis ein Gig an Land kannst ziehen, wo mehr reinkommt, wenn du das gerade Traudis und den Bus Traudis kannst zahlen und den Bus auftanken. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich frage mich lieber, ob ich nicht mit dem Hunger raus soll und Freude haben, wenn der einen tollen Haufen kackt.
Aber alles in Ordnung ist. Ich kann es verstehen. Aber was ich natürlich fast nicht kann verstehen. Und da muss ich fast ein bisschen nachbohren als Balkonphilosoph
und Wungernasen.
Wenn ich mir da ein bisschen umschaue, dann hängen überall Gitarren. Kannst du die lassen oder pröbelt es einfach im stillen Kämmerlein und schreibt Songs?
Ja, da hängen viele Gitarren, weil ich am sogenannten Gas-Syndrom verfallen bin. GAS.
Was ist das?
Das ist Gear Acquisition Syndrome. Das ist einfach die unbändige Lust, wieder eine neue Gitarre zu kaufen.
Aha.
Und wenn du sie zweimal gespielt hast, hängst du dort die Wange und wenn du schaust, ist ziemlich viel Staub drauf, da auf meinen Klampfen. Aber es sind wunderschöne Dinge. Wobei die meisten sind von den Gibson.
Aha.
Ja, es sind so nicht Original-Gibson, es sind Gitarren, die in China hergestellt worden sind, nach meinen Angaben. Du kannst sagen, welche Pickup du willst, welche Tuners du willst, welche Stegen du willst und welche Farbe vor allem. Mhm. Und vor allem der Headstock kannst du kreieren. Und darum haben wir auch ein Ground-Logo oben noch. Ja. Das Gibson, oder? Aber der Wiederverkaufswert ist relativ klein, weil es hat jeder das Original.
Logisch, ja.
Aber ich sage mir, the man behind the guitars matters.
Es ist einfach so, schlussendlich macht der Sound den Finger, der auf der Seite ist. Hörst du jetzt wegen dem auf, dass die Gitarre mehr Wert bekommen?
Nein, blöde Frage. Nein, es ist nicht eine blöde, es gibt nur eine blöde Antwort, es gibt keine blöde Frage. Nein, ich höre auf, weil ich einfach langsam zahlt bin für gewissen Scheiß, der hier läuft auf der Rockszene. Und eben, wie gesagt, wenn ich wieder eine Formation mache, dann wird das just for fun sein. Und das ist mir auch wurscht, wenn wir eins daneben längen und wenn wir zweimal daneben längen, lachen wir. Und wenn wir dreimal daneben längen, lachen wir gerade noch einmal. Weißt du, ich meine, bei Killer hatte ich einfach einen Qualitätsanspruch gehabt, wo vielleicht nicht alle unbedingt wollen können erfüllen. Weil, ja, wir haben viel zu wenig probiert. Und das ist eben auch so etwas. Wenn schon, muss es einfach
dürfen. Ja. Das heisst, weißt du, so ein bisschen unter uns, es hört ja niemand zu.
Eben, es gehört zu.
Genau. Was suchst du noch aus, für das Band komplett hast, für noch ein bisschen ein Rentner-Kombo zu machen?
Ja, ich habe ein paar ODBs. Im Auge.
Aha.
ODBs. Objekt der Begierde. Mhm. Und ich bin eigentlich fast überzeugt, dass mich ein bisschen gutem zureden, dass ich die Leute kann motivieren kann. Und es ist mir heute viel wichtiger, dass die Chemie innerhalb von der Band stimmt, weder als da wirklich Koryphäe auf der Bühne stehen. Weil ja, die Erfahrung gemacht, je besser der Musiker, desto komplizierter ist er. Und das brauche ich einfach nicht mehr heute. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich will Spass haben. Und den Spass weiterbringen. Und der tut sich meistens aufs Publikum übertragen. Weil du merkst, hey, der hat Spass. Ja. Yeah.
Unterschreibe ich 100%. Das ist das, was wirkt. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass der Stones-Effekt einfach alles ist. Das heisst, du musst nicht der geilste Musiker sein, vom technischen her, vom musikalischen her, sondern du musst der geilste Musiker sein als Entertainer. Klar musst du dein Instrument beherrschen, aber wenn du deine Leute da vorne dran nicht erreichst, dann hast du einfach geschissen. Wegen dem Spass ist richtig, einfach ja. Alles.
Ja.
Dann kommt der Rest dann auch. Crown Kocher!
Ja?
Merci vielmals, du hast so offen aus deinem Leben geredet. Ich denke, es ist sich der Wert, in das Buch reinzulesen. Es ist henne lustig. Ich habe wirklich schon lange nicht mehr so gelacht, wenn ich das Buch gelesen habe. Alles Nötige dazu findet ihr in den Shownotes. Natürlich findet ihr auch das Nötige auf der Killer-Webseite. Das Schlusswort gehört dir.
Whatever you do, don't forget to rock and roll.
Lassen wir so lassen. Merci, Crown.
Merci dir, Klusi. Bye-bye.
Podcast. Bad Cat Klusi. Hä? Also. Ja!
Das ist wieder der erste, du etwas sagst, schon das letzte Mal, gell?
Das schneiden wir dann auch in die Outtakes, weißt
du? Ah ja, mit Outtakes.